Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Sprechen Sie Kirchisch? Ja, Sie haben richtig gehört, ein kaum aussprechbares Wort. Ich habe gefragt, ob Sie Kirchisch sprechen. Damit meine ich die Sprache, die in der Kirche gesprochen wird. Da gibt es ja Worte, denen man außerhalb von Gottesdiensten oder kirchlichen Liedern und Gebeten nicht begegnet. Beispiele? Gnade, Buße, Barmherzigkeit. Gut, damit können viele noch was anfangen, aber was ist das hier? Transsubstantiation, Doxologie, Homilie, schwere Fremdworte. Und wissen Sie auch, was eigentlich genau gemeint ist mit Erbsünde, unbefleckter Empfängnis und was überhaupt an Pfingsten gefeiert wird? Also, es gibt Redebedarf. Warum gibt es diese Sprache in der Kirche, die heute vielerorts unverständlich geworden ist? Und was kann man dagegen machen? Unser Thema hier in den nächsten 2 Stunden und Sie zu Hause oder an den Radiogeräten generell können sich daran beteiligen. Wie? Das erfahren Sie gleich. Mein Name ist Martin Korden. Schön, dass Sie dabei sind. Domradio, das Thema. Wir wollen uns heute mit der Sprache der Kirche beschäftigen. Viele kritisieren ja, wer nicht in Kirche groß geworden ist oder dort beheimatet ist, versteht nur Bahnhof, Gebete, Gesänge, theologische Begriffe, kirchliche Dogmen. Von der Lebenswelt vieler Menschen heutzutage ist die dabei verwendete Sprache oft weit entfernt. Kirchisch eben, so haben wir das genannt. Haben wir in der Kirche ein Sprachproblem oder sind die altehrwürdigen Begriffe nur angemessen? Das haben wir mal die Menschen hier in Köln gefragt, die gerade aus einer Kirche gekommen sind. Gibt es Worte und Begriffe in der Kirche, die Ihnen Rätsel aufgeben? Und wie empfinden Sie das?
Da bin ich oft in so einer, in der Gemeinschaft, so ein Gefühl, ich bin in der Gemeinschaft und doch verstehe ich manches nicht.
Außer wenn die in Mittelalter zurückfahren und Messen auf Latein halten.
Es ist also sehr förmlich und so von früher. Und doch wäre es schade, wenn es das nicht mehr gäbe.
Geheiligt werde dein Name. Man betet es natürlich in jedem Gottesdienst, in jeder Messe. Aber was da wirklich hintersteht.
Es fängt bei so Sachen an wie mit dem Fegefeuer. Natürlich auch so Sachen wie die Heilige Kommunion. Transsubstantiationslehre und so Sachen.
Der dreieinige Gott. Ja, oder im Glaubensbekenntnis hinabgestiegen in das Reich des Todes.
Ja, das ist für mich zum Beispiel, verleugnet euch, sagt Jesus, ja. Wer mir nachfolge, verleugnen sich oder so. Was heißt das?
Ja, was heißt das? Wir wollen in der Sendung heute dieser und anderer Fragen nachgehen. Haben wir in der Kirche ein Sprachenproblem? Stehen in der Verkündigung der Kirche und ihrem Wunsch, allen Menschen die frohe Botschaft nahezubringen, vielleicht die eigenen Worte im Weg? Seit Pfingsten haben wir hier im Domradio jeden Sonntag um 10 vor 10, kurz vor der Gottesdienstübertragung aus dem Kölner Dom, die Reihe gestartet, sprechen Sie Kirchisch. Da wollen wir eben solche Begriffe aus Glaube und Kirche erklären, mal ganz ohne Verwendung einer kirchischen Sprache, das versuchen wir zumindest. Das Gleiche läuft auch in der Kirchenzeitung hier im Erzbistum Köln. Und der Initiator dieser Reihe, sprechen Sie Kirchisch, ist nun hier bei uns im Studio. Es ist der Bitburger Pfarrvikar Gerhard Dahner. Guten Tag, Herr Pfarrer.
Hallo, Herr Korden.
Sie haben dieses Wort kirchisch geprägt. Und auch hier im Radio haben sich einige schon gefragt, da muss man genau hinhören, was ist denn damit eigentlich gemeint? Warum dieses Wort?
Es klingt an Chinesisch an, ist im Deutschen ein Unwort, aber das ist gewollt. Die kirchliche Sprache ist für viele eine Unsprache, die sie nicht verstehen oder, was ich noch schlimmer finde, falsch verstehen. Wenn ich ein Wort nicht kenne, das passiert mir ja täglich, dann frage ich, was heißt das? Aber wenn ich meine, ich habe es verstanden und habe was Falsches verstanden, wird es gefährlich.
Da muss ich direkt an Fronleichnam denken. Das ist ja so ein Wort, wo der Leichnam drin steht. Aber ja. Es ist das Gegenteil, ist der lebendige Herr eigentlich gemeint. Warum gibt es sowas in der Kirche? Warum hat sich das so entwickelt?
Ganz einfach, die Kirche ist schon älter. Und man sprach früher anders. Der Lichnam war im Mittelalter der belebte Leib und Fron war einfach das gleiche Wort wie Herr, also Leib des Herrn. Und die Kinder in der Schule, die sagen jetzt, ah, moin haben wir frei, da ist Happy Kadaver.
Jetzt haben Sie gesagt, wir brauchen eine neue Sprachwerkstatt in der Kirche. Von was träumen Sie da konkret an? Was haben Sie da gedacht?
Wir müssten, das wäre so mein Traum, ein kleines Wörterbuch herausgeben, wie so ein Wörterbuch, was man mit in den Urlaub nimmt, in ein Land, dessen Sprache man nicht kennt, wo man auf wenigen Seiten kurz und prägnant übersetzt hat, was heißt das heute?
Nun gibt es aber auch Leute, die sind quasi in der Kirche groß geworden, die können vielleicht was damit anfangen und denen ist diese Sprache auch lieb geworden, alte Kirchenlieder zum Beispiel. Glauben Sie, man kann die Sprache einfach so ändern?
Nein, sicher nicht. Sie können das Vaterunser nicht ändern, obwohl es mindestens 5 Worte im Vaterunser gibt, die man erklären müsste, die in unserer Sprache nicht mehr das Gleiche bedeuten wie im ursprünglichen Text. Und so geht das weiter. Wir können das Glaubensbekenntnis, die schönen alten Kirchenlieder ruhig singen, aber wir müssen versuchen, kurz zu sagen, wie sagte ich das heute? Ein Freund von mir sagt zum Beispiel, geheiligt werde dein Name, das müsste man heute übersetzen, du sollst groß rauskommen.
Du sollst groß rauskommen, das ist ja schon mal eine Kostprobe. Pfarrer Gerhard Dahne plädiert für eine Sprachwerkstatt in der Kirche. Wer Glauben weitergeben will, muss die Sprache der Kirche runterbrechen können. Und dabei haben wir gedacht, brauchen wir auch Sie zu Hause oder an den Radiogeräten. Rufen Sie uns doch hier im Domradio-Studio an. Beteiligen Sie sich an der Diskussion. Haben wir ein Sprachenproblem in der Kirche? Manche sagen, wir haben zu viel Sprache und brauchen dagegen mehr Symbole. Andere sagen, die Sprache der Kirche verstehe ich nicht. Sprechen Sie kirchisch? Oder gibt es Worte und Begriffe, bei denen Sie immer schon mal gedacht haben, was bedeutet das eigentlich? Bringen Sie es jetzt hier in die Diskussion ein. Wir reden darüber.
Domradio Hotline 0221 258860 0221 258860.
Wir sprechen heute über die Sprache der Kirche. Dazu ist hier im Studio Pfarrer Gerhard Dahne. Er sagt, die im kirchlichen Bereich verwendete Sprache ist oft nicht mehr die heutige und ruft eher Missverständnisse hervor, als dass sie die frohe Botschaft verkünden. Herr Pfarrer, Sie haben eben gesagt, es müsste eine Art Wörterbuch geben, wie man Begriffe aus der Kirche einfach erklärt. Aber jetzt sind die Glaubensgeheimnisse und Glaubensgrundsätze der Kirche ja oft sehr tief und auch anspruchsvoll. Kann man das überhaupt in Kürze und in einfachen Worten erklären?
Im Endergebnis ja. Wer das nicht kurz sagen kann, hat es nicht verstanden und nicht mal versucht. Der Vorgang vorher ist natürlich langwierig und erfordert die Mühe der besten Theologen, die uns vielleicht mit vielen Worten sagen, was eigentlich gemeint ist, aber dann muss ein Ausdruck her, den ich dem nichtgläubigen Studenten hier drüben auf der Domplatte antworten kann. Der will ja keine theologische Vorlesung hören.
Warum glauben Sie, ist das so wichtig, es kurz und prägnant und einfach zu machen?
Erstens, weil der heutige Mensch nicht lange zuhören möchte. Es muss, bringen Sie es mal auf den Punkt, sagt man dauernd. Ne? Es muss schnell gehen. Und wir können nicht weiter von der Neumissionierung Europas sprechen, von der Weitergabe des Glaubens, wenn wir sie nicht in Sprache bekommen. Gott sei Dank hat die Kirche ja nun auch noch andere Sprachen. Wenn ich an die Symbole denke, die in unserer Kirche sehr stark und gut entwickelt sind. Es gibt die Sprache der Musik und vor allen Dingen die Tatsprache, indem wir handeln. Aus dem Glauben sagen wir ja oft viel Wichtigeres als mit Worten. Aber Worte muss es eben auch geben.
Da will ich direkt Kardinal Lehmann zitieren, der hat während des Eucharistischen Kongresses in Köln gesagt, manchmal sind unsere Gottesdienste auch gerade überladen mit Worten. Wir bräuchten eigentlich gar nicht so viel Sprache, sondern mehr rituale Atmosphäre, vielleicht auch Stille. Ist das in Ihrem Sinne?
Sehe ich genauso. Trotzdem, lieber verehrter Herr Kardinal, es müssen ja auch noch Worte kommen. Und wenn die aus der Stille langsam kommen und nicht dahingeschnäbbelt werden und runtergerasselt, dann treffen sie auch. Also mit Orgelspiel alleine glaube ich nicht, dass Kardinal Lehmann den Glauben verbreiten möchte.
Sie haben eben von Glaubensweitergabe gesprochen. Was war denn, glauben Sie, das Erfolgsrezept der Apostel, also denen, die ganz am Anfang loszogen, um Christus zu verkündigen, die haben von einem erzählt, der vom Tod auferstanden ist. Ich meine, da müssen ja einige schon gedacht haben, die spinnen. War da die Sprache ausschlaggebend oder was würden Sie sagen?
Wenn wir etwa in der Apostelgeschichte dieser Sprache nachgehen, sprechen die Gegner eine ähnliche. Mission beginnt immer damit, die Sprache zu lernen. Oder wie Martin Luther es drastisch ausdrückt, dem Volk aufs Maul zu schauen. Wenn Sie an die großen Missionare denken, die haben in einem neuen Land immer zuerst Sprache und Kultur gelernt. Die Kultur eines Volkes ist ja auch eine Art Sprache. Und bevor ich die heutige Welt nicht ein wenig verstanden habe, kann ich ihr auch nichts sagen. Das Kirchische wirkte auf mich oft wie mein Freund Rainer. Wenn der mit seinem Kollegen über Computerprobleme spricht, verstand ich außer Ja und Nein und nichts. Die hätten genauso gut Chinesisch sprechen können. Ja. Und so, denke ich, geht es vielen mit unserem Kirchisch.
Jetzt haben Sie sich das so ein bisschen auch auf die Fahnen geschrieben, eine Sprache zu finden für den christlichen Glauben. Und das wollen wir in dieser Sendung mal probieren. Wenn jetzt gleich jemand anruft und Sie wissen ja noch gar nicht, was da auf Sie zukommt, haben Sie da ein bisschen Angst? Wenn da ein schwieriges Wort kommt, wie reagieren Sie drauf?
Wenn ich keine Antwort weiß, werde ich das sagen und nicht einfach nur schwatzen, damit ich was gesagt habe. Wir suchen nach neuer Sprache und die findet man nicht mal eben schnell. Also ich bin überzeugt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass mancher von Ihnen eine ganz wunderbare Idee hat. Sie meinen nur, Sie wären nicht Fachmann oder Fachfrau dafür. Rufen Sie an. Der Heilige Geist, die Energie Gottes ist auch in Ihnen. Und Sie haben vielleicht für irgendwas eine Idee, die Sie im Moment merkwürdig finden. Sprechen Sie mal aus, dann reden wir darüber.
Also Ihr Wort, Pfarrer Dahne, in des Zuhörers Ohr, sage ich mal. Ja, wie sind Ihre Erfahrungen mit der kirchlichen Sprache? Die Zuhörer sind angesprochen. Was wollten Sie schon immer mal wissen oder welche Begriffe aus der Kirche haben Ihnen immer schon Probleme und Fragen bereitet? Also, wir freuen uns auf das, was Sie sagen. Rufen Sie an, hier bei uns im Studio, jetzt.
Domradio Hotline 0221 258860 0221 258860.
Domradio, das Thema, die Sprache der Kirche ist heute unser Thema und dazu im Studio ist der Pfarrvikar von Bedburg, Pfarrer Gerhard Dahne. Also Herr Pfarrer, das Thema scheint zu beschäftigen, auch unsere Anrufer, denn wir haben nun die erste Anruferin in der Leitung. Jetzt frage ich einfach mal nach, Frau Hildegard Kraft ist am Apparat.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Kraft, von wo rufen Sie an?
Von Adenau am Nürburgring in der Eifel.
Sehr schön, die Eifel, das kenne ich. Sie kommen aus dem kirchlichen Umfeld, stehen Sie der Kirche nahe, kann man das so sagen?
Ja, habe schon Katechete gemacht und
bin
in einem katholischen Haushalt groß geworden.
Und mit der kirchlichen Sprache müssen Sie dann auch arbeiten. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 51.
51. Und wie empfinden Sie denn die in der Kirche verwendete Sprache? Gibt es da Begriffe, wo Sie sagen, da sind Sie schon mal ahnungslos geworden oder es ging Ihnen nicht gut damit?
Also deshalb habe ich auch direkt angerufen. Also da gibt es einige Wörter, die, finde ich, nicht mehr so toll im Gebrauch sind. Also als erstes fiel mir ein, gebenedeit unter den Frauen. Also ich glaube, da kann sich heute keiner mehr was drunter vorstellen.
Gebenedeit, ja. Gebenedeit unter den Frauen, das ist ja schon eine Neuversion. Ich glaube, Herr Pfarrer, als Sie jung waren, da hieß es noch gebenedeit.
Weiber.
Ja, gebenedeit. Wie fühlt sich das an, Frau Kraft? An was denken Sie da?
Ja, da denke ich an irgendwie Gebeine oder so. Also da denke ich irgendwas Negatives. Und also ich weiß schon, was das Ganze heißen soll. Oder man kann es sich bestimmt auch vorstellen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber es hört sich irgendwie grausam an. Also nicht positiv.
Ja, Gebeine,
das ist für mich Tod, Ekel, Horror.
Gut, aber mit den Gebeinen hat es nichts zu tun, oder Pfarrer Dahne? Jetzt gebe ich mal das Wort an Sie.
Ich bin total platt, dass man auf die Gebeine kommen kann. Aber ich hatte natürlich das Glück, in der Schule 9 Jahre Latein zu lernen und weiß, dass es ein Lehnwort aus dem Lateinischen ist. Benedicta tu in mulieribus, das heißt wörtlich übersetzt, gesegnet bist du unter den Frauen.
Das, Frau Graf, damit können Sie leben?
Natürlich, klar.
Ist das ein neues Wort?
Ja, genau, das ist jetzt ein neues Wort. Nee, also man weiß auch, was man sich darunter vorstellen kann, aber ich glaube, dass viele Leute heute damit nichts mehr anfangen können, mit gebenedeit.
Ich kann nicht begreifen, warum damals, Frau Kraft, als wir aus den Weibern Frauen machten, warum man nicht auch gleich das gebenedeit übersetzen hat.
Wäre wahrscheinlich eine gute Idee gewesen.
Ja, ich vermute mal aus Verneigung vor der Tradition, das war immer so, das beten alte Leute, wie sollen die umlernen? Was meinen Sie, wie oft ich in der Kirche noch höre bei der Rosenkranzandacht? Gebenedeit bist du unter den Weibern, ne? Die Weiber sind drin.
Das ist Gewohnheit, genau. Ja, also ich finde, heute können, ich arbeite auch in der Kirche mit Jugendlichen und die können sich dann auch unter anderen Sachen nicht mehr so viel vorstellen. Allmächtig, da kann ich mir noch sehr viel drunter vorstellen. Aber junge Leute können damit nichts mehr anfangen mit dem Begriff. Die lernen das kennen, vielleicht noch in Form von einem Diktator oder so. Aber nicht unbedingt mit dem, was es eigentlich an Positivem beinhalten soll.
Ja. Allmächtig. Also allmächtig klingt auch nicht so persönlich vielleicht.
Nee, das klingt unpersönlich.
Was kann man da machen, Pfarrer Dahn? Haben Sie eine spontane Idee? Allmächtig ist ja eigentlich auch was ganz Wichtiges für das Gottesbild.
Das Schlimmste an diesem Wort ist ja eigentlich, dass wir es, wenn wir die Zeitung lesen, nicht wiederfinden. Wo ist denn der allmächtige Gott, wenn die Menschen sich gegenseitig umbringen? Wo ist der allmächtige Gott bei Flutkatastrophen in Tsunami? Also über die Wortwahl hinaus haben wir ja auch mit der Allmacht Gottes Probleme, wenn wir glauben, dass Gott gleichzeitig der Liebende ist.
Auf meinem Zettel steht jetzt noch etwas, das sollten wir vielleicht auch noch kurz mit reinnehmen. Das ist natürlich etwas, was oft in dem Gesang vorkommt. Da haben Sie gesagt, Frau Kraft, ich habe Sie aus dem Vorgespräch vom Kollegen stehen, Cherubim und Seraphim und der Herrgott Sabaoth.
Das ist aber schwer, ganz schnell zu sagen. Womit soll ich anfangen? Also Cherubim sind eigentlich erstmal Figurennamen. Im Jerusalemer Tempel, im Allerheiligsten, gab es zwei Cherubim, Löwenleib, Menschenkopf und Flügel. Und sie bedeckten mit den Flügeln die Bundeslade. Später sind aus diesem kunstvollen, vermutlich Goldschmiedearbeiten, Engel geworden. Also eine Klasse der Engel heißt jetzt Cherubim, was heißt jetzt, seit ein paar tausend Jahren. Und Seraphim, da kann man am besten Jesaja Kapitel 6 nachgucken, wie die Seraphim fliegen und dem Propheten die Lippen reinigen, damit er das Wort Gottes sauber sprechen kann.
Und wir benutzen das ja im Gesang, wir sollen sozusagen in den Lobgesang der Cherubim und Seraphim mit einstimmen, dem Herrn Gott Sabaoth, dem sollen wir singen.
Genau, das ist auch Hebräisch, Sabaoth heißt der Gott der Scharen, der Heerscharen. Ursprünglich sind tatsächlich die Militäreinheiten gemeint, aber später, je weniger Militär das kleine Israel hatte, sagte man, es muss himmlische Heerscharen geben. Es muss die Kämpfer Gottes geben, die Unsichtbaren, die uns zur Seite stehen.
Also etwas Gutes hat diese Wortwahl. Wir sprechen drüber, wir stellen Fragen und das können Sie auch weiterhin tun. Zu Hause am Radio rufen Sie uns auch weiterhin an, so wie das Frau Kraft aus Adenau gerade getan hat. Frau Kraft, vielen Dank.
Ja, bitte, bitte.
Sie haben hier den Start gesetzt. Mal gucken, wer noch anruft unter der 0221 258 860. 0221 hier in Köln 258 860. Pfarrer Dahne und ich freuen uns auf weitere Anrufer. Frau Kraft, vielen Dank.
Ja, danke. Tschüss. Schönen Tag noch.
Domradio, das Thema. Wir sprechen heute über die Sprache der Kirche. Es gibt da viele Begriffe, die heute nicht mehr zu erklären scheinen, worum es dabei eigentlich geht. Eben hatten wir Hildegard Kraft am Telefon, die hat so ein paar Beispiele genannt und als wir uns verabschiedet haben, als hier schon die Musik lief auf dem Sender, hat sie noch gesagt, sie hätte noch ein Wort gehabt, die Dreifaltigkeit. Das kann ich vielleicht noch sagen, sie hat gesagt, sie ist so ein bisschen im Karneval aktiv und hat früher immer an den Faltenrock denken müssen. Warum die Dreifaltigkeit? Also das Geheimnis von der Dreifaltigkeit, ja auch Trinität genannt, ist wohl mit das Schwierigste, was der christliche Glaube zu bieten hat und doch so ein wichtiges Thema. Wir versuchen hier nun mal im Domradio eine Erklärung. Was bedeutet das denn nun? Dreifaltigkeit.
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Christen glauben an den dreifaltigen Gott. Juden und Muslime können da kritisch anmerken, wir glauben an den einen Gott, ihr etwa an mehrere? Nein, sagt da der Christ, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei Personen, aber in ihrer Einheit bilden sie den einen Gott. Wie kann man das denken oder besser gesagt, wer denkt sich sowas aus? Pfarrer Gerhard Dahne stellt klar, kein Mensch kann sich das jemals ausgedacht haben.
Also der Gott, der in meinen Gedanken aufgeht, ist mein Produkt, kann nicht Gott sein. Gott ist größer als unser Denken. Die Rede von der Dreifaltigkeit ist entstanden aus der dreifaltigen Erfahrung, die die Christen gemacht haben.
Und diese Erfahrung hat mit Jesus Christus zu tun. Wer ihm begegnete, machte nämlich die Erfahrung, dass dieser Jesus von Gott kam. Sein Leben, sein Wirken. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen, hören wir die Zeugen in der Bibel sagen. Und Jesus selbst hat ja von Gott als seinem Vater gesprochen.
Das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat.
Dazu kommt, dass Jesus auch den Heiligen Geist ins Spiel bringt. Er nennt ihn den bleibenden Beistand Gottes, erfahrbar im Innern des Menschen. Letztlich sind im Wirken und Reden Jesu also drei göttliche Personen erkennbar. Das haben die ersten Christen übernommen, wenn sie schon ganz am Anfang die Taufformel festlegen. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleibt die Frage, wie bei drei unterschiedlichen Personen dennoch von einem Gott die Rede sein kann. Es ist ein Geheimnis, dem man sich vielleicht bestenfalls in Bildern nähern kann. Da ist das dreiblättrige Kleeblatt als Symbol für die Dreifaltigkeit. Da sind die drei Kerzen, die, wenn man sie zusammenhält, eine Flamme ergeben. Pfarrer Dahne nutzt das Bild des Wassers zur Erklärung.
Was gibt Wasser? Erfahrungen für uns dreifach. Das flüssige, normale Wasser. Das Eis ist Wasser und der Dampf ist auch Wasser. Niemand wird sagen, das ist nicht im Grunde das Gleiche. Es sind drei Erfahrungen mit dem einen Wasser.
Aber es gibt noch einen anderen Zugang, der vielleicht erahnen lässt, dass es sich bei der Dreifaltigkeit Gottes um eine tiefe Wahrheit handelt. Wenn Gott in drei Personen einer ist, heißt das, dass sein Wesen Beziehung ist. Er lebt in sich in Gemeinschaft. Und hier wird erkennbar,
Gott ist die Liebe. Die liebende Gemeinschaft, die über sich hinaus fließt, so wie eine gute und glückliche Ehe sich verströmt in einem Kind, leibhaftig wird. Also Liebe fließt immer über sich hinaus.
Die sich verschenkende Liebe zwischen Mann und Frau, die im gemeinsamen Kind sichtbar wird, macht erfahrbar. Liebe bleibt nicht beim Ich und Du, sondern bringt ein Drittes hervor. Eine göttliche Erfahrung, die auf die Dreifaltigkeit verweist. Wenn Gott die Liebe ist, kann er nicht nur einer sein. Und dann zeigt sich hier, als Abbild Gottes hat der Mensch dann die göttliche Berufung und die Gabe, sich ebenso in Liebe verschenken zu können.
Dieses Urbild von Gemeinschaft, Sehnsucht nach Gemeinschaft, finden wir in der Dreieinigkeit Gottes. Gott ist einer und gleichzeitig Gemeinschaft, die Quelle aller Liebe.
Das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes. Pfarrer Dahne, da haben wir Sie auch wieder gehört. Sie sind ja unser Gesprächspartner, nicht nur heute hier in der Sendung, sondern auch für unsere Reihe Sprechen Sie kirchisch. Da ist jeden Sonntag um 10 vor 10 unmittelbar vor der Übertragung der Heiligen Messe ein Begriff an der Reihe, den wir hier erklären im Domradio, und Begriff, der in der Bedeutung vielleicht unverständlich ist. Und wir tun dies in Verbindung mit der Kirchenzeitung im Erzbistum Köln. Dort hat Pfarrer Gerhard Dahne diese Reihe ins Leben gerufen. Sprechen Sie kirchisch. Und das Besondere, auch die Leser können sich mit Vorschlägen beteiligen. Das wollen wir hier in dieser Sendung auch versuchen. Also, liebe Hörer, wenn Sie selber sagen, da gibt es Worte in der Kirche, die ich so verwirrend finde und vielleicht sogar einen Vorschlag habe, wie man es besser sagen könnte, oder überhaupt keine Ahnung haben, beteiligen Sie sich und rufen Sie hier Pfarrer Dahne und mich im Studio an. Wir würden uns freuen.
Domradio Hotline 0221 258860 0221 258860.
Wir sind immer noch hier im Studio mit Pfarrer Gerhard Dahne, dem Pfarrvikar aus Bitburg. Herr Pfarrer Dahne, und es scheint zu fruchten, wir haben wieder eine Anruferin, die sich schon Gedanken gemacht hat über die kirchliche Sprache. Eva Maria Pille aus Bremen. Guten Tag, Frau Pille.
Ja, einen schönen guten Tag. Hallo.
Darf ich Sie fragen, jetzt aus Bremen sehe ich hier, also aus Norddeutschland. Ja. Da kommt natürlich der erste Gedanke, katholisch oder evangelisch?
Nee, katholisch. Ich studiere hier in Bremen und bin im Kreis Vechta aufgewachsen.
Genau. Ah, das ist eine katholischere Ecke. Gut, gut. Ja. Also, Sie sind katholisch. Wie ist Ihre Beziehung zur Kirche?
Ja, eigentlich sehr gut. Also, ich bin aufgewachsen katholisch und mache auch viel in der Jugendarbeit. Also, ich bin sehr aktiv und immer dabei.
Also, Sie kennen sich aus mit der kirchlichen Sprache. Ja. Studentin heißt, Sie sind noch jung?
Genau, ich bin 25 Jahre alt.
25 Jahre alt. Und was, Sie haben das bis jetzt gehört, was gibt es bei Ihnen für Begriffe oder Ihre Haltung zur Sprache kirchisch? Gibt es da was, wo Sie sagen, das stößt Ihnen auf?
Ja, genau. Also ich habe mir gedacht, dass wenn man so aufgewachsen ist, dass es eigentlich vielleicht in dem Sinne doch ja schwierig sein kann, weil die Wörter eigentlich so Worthülsen sind.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, vielleicht was bedeutet eigentlich Erbarmen? Man betet das so selbstverständlich in der Messe.
Ja,
und das hat so ein bisschen den Anklang, ich bin eigentlich ganz schön erbärmlich und der Gott muss ganz schön viel Mitleid mit mir haben.
Oh ja.
Warum sagt man da nicht eigentlich auch verzeihen?
Aha, eine gute Frage, die ich direkt weitergebe an Pfarrer Dane.
Eva Maria, das ist ja eine sehr schöne Frage. Wissen Sie, ich gebe immer von dem hebräischen Ursprung aus dieses Wortes. Rachamim, Erbarmen im Hebräischen, ist nämlich ein Ausdruck für den Mutterschoß. Also was eine Frau in der Schwangerschaft in sich spürt, das spürt Gott für uns. Er trägt uns, sagt dieser Ausdruck, in sich liebevoll, lässt uns wachsen, damit wir zu unserer Hochform und zur Welt kommen.
Also das ist sogar noch mehr als verzeihen. Eigentlich ja auch wieder ein sehr schönes Wort. Frau Pille, ist das was Sie in Ihrer Jugendgruppe so weitergeben können?
Ja, ein bisschen schwierig ist es noch. Also also die Frage ist zum Beispiel auch in der Messe, wenn ich das bete, muss ich dann, also was für einen Sinn hat es dann eigentlich, muss ich dann auch zur Beichte gehen? Also so diese zwei, wo es fängt dann die Barmherzigkeit an.
Frau Pille will es genau wissen. Wenn man um Erbarmen bittet, muss man dann noch zur Beichte gehen?
Das kommt auf die Sünde an. Also Eva Maria, ich würde sagen, wenn Sie einen umgebracht haben, dann ist für Sie besser, zur Beichte zu gehen.
Gut.
Die Beichte verpflichtet ja tatsächlich nur für die sogenannten Todsünden, also wo meine Beziehung zu Gott total gekündigt und abgestorben war. Die täglichen Verfehlungen, die können wir bestimmt in der Messe dem Erbarmen, also der mütterlichen Zärtlichkeit Gottes anvertrauen.
Also das hört sich doch sehr schön an. Also ist Erbarmen eigentlich ein sehr schönes Wort, zumal Sie sagen, Pfarrer Dane, das stammt aus dem Hebräischen. Also in der hebräischen Sprache versteht man wahrscheinlich direkt, worum es geht. Wir haben eine arme Sprache in Deutschland, dass wir sowas nicht haben? Oder was würden Sie sagen, gerade auf kirchliche Begriffe bezogen?
Also wir haben dafür andere sehr schöne Begriffe, um die uns wieder andere Sprachen beneiden. Wir müssen halt erst immer fragen, was ist ursprünglich gemeint und wie können wir das heute rüberbringen?
Mhm. Haben Sie zufällig gerade im Kopf ein Beispiel dafür, was wir in Deutsch besonders schön ausdrücken können? So aus dem Kirchenbereich ist ganz spontan.
Also ich finde zum Beispiel das Wort Erinnerung wunderbar. Viel schöner als Gedächtnis. Tut dies zu meinem Gedächtnis, das klingt so nach 6 Wochen Amt und ist bald vorbei. Hast du uns noch im Kopf, ist mir zu kopfig. Aber Erinnerung, da hole ich etwas nach innen. Da ist etwas für mich innen bedeutsam geblieben, was vielleicht schon lang vergangen ist.
Eva Maria Pille aus Bremen, haben Sie sonst noch etwas, wo Sie sagen, das ist...
Ja, das Gleiche habe ich mir bei Allerheiligstes gedacht. Das ist auch so ein Wort, das man schnell sagt und was damit eigentlich gemeint ist. Also die Monstranz oder Tabernakel habe ich vielleicht öfter darunter verstanden. Das ist für mich eher so der Raum. Da ist dann auch die Frage, warum sagt man nicht einfach, das ist dann der Leib Christi oder ist es ab der Aussetzung das Allerheiligste? Das ist so die Frage.
Das können Sie ja ruhig auch sagen, Eva Maria, aber... Mhm. Ich würde zum Beispiel im Gespräch mit Jugendlichen, sie sind ja auch noch sehr jung, erstmal zurückfragen, was ist für dich heilig? Was ist dir heilig? Vielleicht das Foto oder der Ring, den ihr neulich der Freund geschenkt hat, wo auf keinen Fall etwas drankommen darf, das ist heilig. Und das Allerheiligste sagen wir Christen, wir Katholiken, ist dieses kleine Stückchen Brot, in dem wir Jesus in die Hand und in den Mund nehmen. Das ist für uns das Allerheiligste, wo auf keinen Fall was drankommen darf. Monstranz ist für mich da nicht so wichtig. Das ist nur eine Sehhilfe.
Jetzt sind wir schon ganz im Katholischen drin. Eva Maria aus Bremen, da haben Sie natürlich auch einige kirchliche Begriffe genannt. Monstranz, Tabernakel. Wer uns jetzt außerhalb vom Kirchlichen zuhört, wird da auch sehr wenig verstanden haben. Jetzt waren wir schon im Insidergespräch. Sie haben im Vorgespräch eben am Telefon noch gesagt, auch der Heilige Geist ist so eine Frage bei Ihnen. Das ist die dritte göttliche Person. Was fällt Ihnen denn da so auf?
Ja, was man eigentlich darunter verstehen kann. Also was bedeutet es wirklich, Heiliger Geist? Kommt er auf mich herab? Oder wenn man jetzt zum Beispiel merkt, ach, was ich da gerade geredet habe, das bringt mich irgendwie nicht voran, war der Heilige Geist da gerade nicht da? Also war das wenig geistvoll, was ich da vor mir gebracht habe?
Oh ja. Das ist ganz gut. Da würde ich sagen, da gehen wir gleich nach dem nächsten Titel hier im Domradio näher drauf ein. Der Heilige Geist, das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir uns gleich mal beschäftigen mit Pfarrer Dahne. Und vielen Dank, Frau Pille nach Bremen, dass Sie mitgemacht haben.
Vielen Dank auch.
Vielen Dank. Alles Gute für Sie heute. Und auch Sie, liebe Zuhörer, die noch am Radio zuhören, rufen Sie ruhig an. Vielleicht haben Sie auch noch eine Frage hier bei uns im Domradio-Studio.
Domradio Hotline. 0221 258860 0221 258860
Domradio, das Thema. Wir sprechen über die Sprache der Kirche, die vielerorts unverständlich geworden ist. Pfarrer Gerhard Dahn und ich haben hier eben mit einer Anruferin gesprochen, die gesagt hat, sie fragt sich, wie kann man vom Heiligen Geist erzählen, ihn begreifbar machen gegenüber Menschen, die eben nicht im Kirchlichen beheimatet sind. Ja, und die Erfahrung von Geist vielleicht schon gemacht haben oder noch nicht. Ja, und das ist ja auch das, was wir an Pfingsten feiern. Ein kirchliches Fest, ein großes Fest, das wahrscheinlich wenige wirklich erklären könnten, wenn wir jetzt hier aus unserem Domradio-Studio am Kölner Dom runtergingen würden auf die Domplatte und die umherziehenden Menschen dort danach fragen würden. In unserer Reihe Sprechen Sie kirchlich haben wir das mal probiert. Was hat es mit dem Heiligen Geist auf sich und was hat Pfingsten damit zu tun?
Pfingsten bedeutet übersetzt der 50. Tag. Und gemeint ist damit der 50. Tag nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu. Laut der Apostelgeschichte in der Bibel waren die Jünger Jesu an diesem Tag alle versammelt, aber zurückgezogen hinter verschlossenen Türen und verängstigt. Das Ereignis von Tod und Auferstehung ihres Herrn hatte doch eher Verwirrung und Erstarrung ausgelöst. Und mitten hinein in dieses Dunkel soll der Heilige Geist gekommen sein, wie es in der Apostelgeschichte heißt.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt.
Schon Jesus hatte von diesem Heiligen Geist gesprochen. Doch was genau ist damit gemeint? Pfarrer Gerhard Dahne erklärt die Bedeutung des biblischen Wortlautes.
Das Wort, das Jesus benutzt, hebräisch, aramäisch, ist Atmung, Hauchung, heilige Hauchung, die Energie, die von Gott kommt.
Der Heilige Geist, die göttliche Energie. Jesus hatte gegenüber seinen Jüngern vom Beistand gesprochen. In Bildern versucht die Bibel dann die Erfahrung dieser göttlichen Energie zu beschreiben. Da ist von Feuerzungen die Rede, die sich auf die Jünger niederlassen. Und die beginnen dann plötzlich in allen Sprachen zu reden.
Wenn ganz einfache Leute glühend sprechen und Begeisterung rüberkommt, da finde ich das auch ein sehr schönes Bild, der spricht mit feuriger Zunge. Da kommt etwas an, das steckt mich an.
Und tatsächlich, an dieser Ansteckung und an dem, was dann passiert, lässt sich das Dasein des Heiligen Geistes vielleicht am besten erkennen. Plötzlich ist da nicht mehr die Erstarrung, sondern der Aufbruch. Nicht mehr der Zweifel, sondern die Gewissheit.
Was ist aus diesem verängstigten Häuflein der ersten Freunde Jesu geworden? Mit welcher Begeisterung, welchem Mut, welchem Power gingen die plötzlich rund um das Mittelmeer, erzählten überall von dem angeblich Toten? Und diese Erfahrung, was da plötzlich in denen steckte, was aus denen herausbrach, die nannten sie dann eben die heilige Hauchung. Und so ist das Fest entstanden.
Und darum nennt man Pfingsten auch den Geburtstag der Kirche. Denn das Geisterlebnis war der Startschuss für das Unternehmen Christentum. Seit dem Pfingsttag wächst die Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus Christus glaubt. Aus dem kleinen Kreis der Apostel wurde eine weltumspannende Gemeinschaft. Die ersten Jünger wurden, im wahrsten Sinne, zu begeisterten Zeugen, bei denen man den Heiligen Geist spüren konnte. Und dann spürten auch andere Menschen diese göttliche Energie und ließen sich taufen. Und das hält bis heute an.
Also ganz kurz gesagt, dass es diesen Verein namens Kirche nach 2000 Jahren immer noch gibt. Wie wollen Sie das anders erklären als durch eine Energie, die über unsere hinausgeht? Das ist einfach ein Wunder. Also ich sage ohne zu zögern, Pfingsten ist der Dauerzustand der Kirche, mal mehr, mal weniger spürbar.
Aber die Kirche beruft sich auf diesen Geist und vertraut auf die Zusage Jesu. Der Geist wird euer Beistand sein und er wird euch weiterführen, denn es ist Gottes Geist. Und der wirkt nicht nur in der Kirche, der kann überall spürbar sein, wie Pfarrer Dane weiß.
Alle Menschen, die sich für die Schöpfung einsetzen, für den Frieden, die bis zum geht nicht mehr Nächstenliebe praktizieren, ob die Christen sind oder nicht, wir dürfen überall den Energiestrom des Schöpfers ahnen.
Tobias Fricke und unser Pfarrer Gerhard Dane haben Pfingsten und den Heiligen Geist erklärt. Ja, und Pfarrer Gerhard Dane steht auch weiterhin hier im Domradio-Studio zur Verfügung. Haben Sie zu Hause eine ähnliche Frage oder vielleicht eine Anregung? Wo gibt es ein Wort in der Kirche, das heute eher Rätsel aufgibt, anstatt die frohe Botschaft zu bringen? Beteiligen Sie sich auch weiterhin hier bei uns im Studio, wenn Sie wollen.
Domradio Hotline 0221 258860 0221 258860.
Domradio, das Thema, sprechen Sie kirchisch, das ist ein Wort, das hat sich der Pfarrer Gerhard Dane ausgedacht. Er ist Pfarrvikar in Bedburg, das ist hier im Erzbistum Köln. Er sitzt hier im Studio, Pfarrer Gerhard Dane. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Sind da Leute gekommen schon aus Ihrer Gemeinde und haben gesagt, ich habe mal heute wieder gar nichts verstanden bei Ihnen?
Also ehrlich gesagt so nicht. Ich habe auch selber Probleme mit diesen Worten zum Teil und suche immer wieder nach neuen, die das Alte neu sagen.
Ja, und wir haben ja auch Sie an den Radiogeräten zu Hause oder wo Sie auch gerade Domradio hören, gebeten, bringen Sie doch mal Ihre Fragen ein. Und wir haben auch tatsächlich etwas bekommen. Da ist zum Beispiel die Frage aufgetaucht, was ist eigentlich gemeint mit hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn Hosianna? Das haben wir ja sehr oft in einem Gesang im Gottesdienst, Pfarrer Dane.
Hosianna, aus dem Hebräischen wörtlich übersetzt, Hosianna heißt hilf doch und ist der Zuruf für den König und dadurch auch für Gott, den Israel als seinen König ansieht. Hosianna heißt eigentlich du hilf doch und gleichzeitig in der Überzeugung, du kannst auch helfen. Und über diese Schiene des Vertrauens, dass dieser Angerufene helfen kann, ist es dann ein Jubelruf geworden. Hosianna rufen sie an dem Tag, den wir Palmsonntag nennen, Jesus entgegen.
Also es gibt den Zusammenhang vom Alten Testament, wo dieser Begriff zum ersten Mal auftaucht, dann zum Neuen Testament, wo es Jesus zugerufen wird. Warum sollen wir das eigentlich im Gottesdienst jubeln? Hosianna?
Weil es immer noch stimmt. Hilf doch, du kannst helfen. Ich denke, das ist eine sehr schöne Kurzfassung unseres Vertrauens zu ihm und wir stellen uns damit in eine Reihe mit den jüdischen Brüdern und Schwestern, die vom Messias diese Hilfe erwarten.
Wir haben am Anfang der Sendung die Umfrage gehört, die wir hier im Domradio gemacht haben. Gestern auf der Domplatte hier in Köln haben einfach mal Leute gefragt, ganz bewusst, die aus der Kirche rauskamen, die ja so ein bisschen mit der Sprache umzugehen haben. Ja, und da hat ja eine Frau gesagt, verleugnet euch. Das hört man schon mal, da gibt es einen Bibeltext, wo Jesus sagt, verleugnet euch. Was ist denn damit gemeint?
Man kann sich überhaupt nicht verleugnen. Also wenn man das wörtlich nimmt, verlangt Jesus erstens etwas Unmögliches und zweitens hat er das selber nicht getan. Ich könnte doch nicht sagen, Jesus hat sich verleugnet. Was Jesus getan hat und uns ans Herz legt, dass wir die Planungshoheit über unser Leben einem anderen geben. Jesus gibt sie seinem Vater, Gott, den er seinen Abba nennt, von dem er weiß, er liebt mich und das, was er über mich verfügt, ist auf jeden Fall für mich das Beste.
Und wenn ich also Jesus nachfolge, dann übergebe ich die Planung für diesen Tag und für mein Leben letztendlich Gott.
Verleugnen hören wir ja in der Kirche oft im Zusammenhang mit Petrus. Da heißt es in der Bibel, er hat den Herrn, er hat Jesus dreimal verleugnet. Er hat ja gesagt, ich kenne den Jesus überhaupt nicht. Wenn wir das jetzt auf uns übertragen, sich selbst verleugnen, heißt das dann, ich kenne mich nicht? Wie kann man das vielleicht sehen?
Aber da sagen Sie ja genau das, warum dieses Wort für die Nachfolge Jesu unmöglich ist. Keiner von uns kann sagen, ich kenne mich nicht. Ich kenne mich manchmal nicht, wenn ich Mist gebaut habe, kenne ich mich nicht wieder. Aber letzten Endes ist das Verleugnen des Petrus ja die Aufkündigung der Freundschaft. Habe ich noch nie gehört. Jesus, wer ist das denn? Und das kannst du doch nicht über dich selber sagen.
Also man könnte vielleicht sagen, sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern von sich selbst wegschauen. Das ist das Erfolgsrezept.
Vom Ego zum Du schauen, von mir zu ihm, dann ist das die Form der Nachfolge, die er uns selber vorlebt.
Dann haben wir in der Umfrage gehört, das fand ich auch ganz spannend, da hat eine Frau gesagt, wir beten das immer im Glaubensbekenntnis. Jesus hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist auch ein schwieriges Wort.
Also wenn ich das ganz einfach ins heutige Deutsch bringen soll, muss ich sagen, er war tot, wirklich ganz tot. So. Und diese Vorstellung vom Totenreich, die Griechen sagen Hades, die Juden sagen Sheol, dass es also ein Totenreich gibt, ist die Vorstellung, die diese antiken Menschen haben. Und in dem Glaubenssatz wollen wir sagen, Jesus ist dahin gegangen, wo alle Toten hingehen und hat auch diese, die vor ihm gestorben waren, in das neue Leben hineingeholt und den Zugang zu Gott eröffnet.
Ich habe mal gelesen, das hat was damit zu tun, dass wir am Karsamstag nach dem Karfreitag die absolute Stille halten. Was bedeutet das denn für uns Christen, dass Jesus ganz tot war?
Dass Gott den Tod als sich für sich annimmt und ihn damit zum Tor macht. Und den Karsamstag auszuhalten und nicht nur zum Vorbereitungstag für Ostern zu nehmen, halte ich für ganz wichtig. Für viele Menschen kommt ja noch dazu, dass Gott für sie heute tot ist. Den Tod Gottes aushalten. Und dann, glaube ich, kann man erst das ermessen, was wir mit dem missverständlichen Wort Auferstehung meinen. Damit meinen wir ja nicht eine Wiederbelebung, sondern etwas völlig Neues von Gott her.
Also, Sie merken, das Sprechen über die kirchliche Sprache ist immer auch verbunden mit einem Suchen, mit einem Ringen. Sie können sich daran beteiligen noch, auch wenn die Sendung nicht mehr lange dauert, aber vielleicht haben Sie noch eine Idee oder wollen uns vielleicht sogar hier im Studio anrufen mit einer besonderen Frage. Versuchen Sie es einfach noch. Noch eine Viertelstunde sind wir hier dabei für Sie.
Domradio Hotline 0221 258860 0221 258860.
Domradio, das Thema sprechen Sie kirchisch, also kommen Sie zurecht mit der Sprache, die in der Kirche verwendet wird, oder haben Sie Anregungen, was man vielleicht anders oder besser ausdrücken könnte, um wieder verständlich zu machen, um was es eigentlich geht in dieser ja eigentlich frohen Botschaft? Das haben wir uns jetzt schon eine ganze Zeit lang gefragt mit Pfarrer Gerhard Dahne, der hier immer noch im Domradiostudio sitzt. Und Herr Pfarrer, wir haben einen Anruf bekommen. Da hat eine Dame gefragt, sie hat gesagt, sie hat ein Problem mit dem Wort Fegefeuer. Das kennen wir aus manchen Gebeten, verbinden wir mit den Verstorbenen. Das hört sich natürlich ganz grauenhaft an, das Feuer. Was ist damit gemeint? Wie kann man daraus noch eine frohe Botschaft finden?
Ja, finde ich. Es ist eine frohe Botschaft, nämlich die, dass ich mit meinem Dreck und dem, was an mir unerfreulich ist, nicht zu Gott muss, sondern dass es eine Reinigung gibt im Italienischen sagen wir ja statt diesem furchtbaren Wort Fegefeuer Purgatorio, also Reinigung. Und wer muss nicht schon mal in der Reinigung? Meine Kleider, ich selbst. Und dass ich zuinnerst gereinigt werde, bevor ich für immer in der Gemeinschaft mit Gott lebe, das finde ich eine frohe Botschaft. Also wenn Sie mich fragen, natürlich gibt es kein Feuer, wo man durchgebrutzelt wird, aber wenn ich an manchen Krankenbetten stehe, die Langzeitkranken, seelisch Kranken, die haben ihr sogenanntes Fegfeuer, also ihre Reinigung, ihre Läuterung schon auf Erden, in ihren letzten Lebensjahren, manchmal ihr Leben lang. Die kommen wirklich gereinigt für die Liebe Gottes bei ihm an.
Und trotzdem ist das ja was, was jetzt nicht als ein besonders schöner Ort empfunden wird, das Fegfeuer. Ich erinnere mich an ein Gebet, das mir meine Oma beigebracht hat. Lieber Heiland, sei so gut, lasse doch dein teures Blut
in das Fegefeuer fließen, wo die armen Seelen büßen.
Ja, wo sie büßen, ja.
Furchtbar. Man sollte das nicht mehr beten. Also nochmal, was damit gemeint ist, finde ich trotz allem eine gute Nachricht. Wir müssen mit unserem ganzen Dreck nicht zu Gott. Es gibt vorher eine Reinigung und das ist wie bei jeder Reinigung manchmal auch schmerzhaft. Ich muss von egoistischen und falschen Zielen abkommen. Ich muss für die Liebe Gottes fähig werden. Und das tut auch schon mal weh, aber ich bin überzeugt, dass es meistens schon vor dem Tod weh tut.
Liebe kann weh tun und das Fegefeuer könnte dann letztendlich ein Ort der Liebe sein, wenn ich Sie richtig verstehe?
Das ist überhaupt kein Ort. Das, jetzt haben Sie wirklich nochmal auf den Punkt gebracht. Herr Gordon, es ist kein Ort, sondern es ist ein Vorgang im Leben, vielleicht in der letzten Lebensphase oder überhaupt. Wenn ich sehe, wie manche Jugendlichen eine Art Fegfeuer durchmachen, wenn der geliebte Partner Schluss gemacht hat, dann ist ja alles zu spät und dann reinigt sich eventuell das Ego zu einer neuen Liebesfähigkeit. Und darum geht es bei uns Menschen immer. Und ich denke, es geht auch Gott nur darum, dass wir liebesfähig werden, für seine Umarmung bereit.
Aber es gibt auch Theologen, die dann sagen, das kann trotzdem auch noch nach dem irdischen Leben stattfinden, oder?
Weiß ich nicht, das wissen die auch nicht.
Ja, ja. unser Glaube.
Unser Glaube sagt, dass unser Ziel Gott ist und dass ich bei diesem Ziel auch ankomme, wenn ich es nicht unbedingt und entschieden ablehne. Dann lässt Gott mir die Freiheit. Die Hölle ist, die sogenannte Hölle, ist eine Folge der Freiheit, die Gott uns lässt. Niemand muss sich dieser Liebe überlassen. Wer es absolut nicht will, der bleibt ohne Gott. Das nennen wir Hölle.
Ja. Dann gibt es noch eine Hörermeldung, die den Eucharistischen Kongress aufgreift, der ja hier vor einem Monat in Köln war. Eucharistischer Kongress, ein sperriges Wort. Viele haben gesagt, warum nennt ihr das nicht anders? Gut, das war vorgegeben, da steckt die Eucharistie dahinter. Was bedeutet das?
Eucharistie ist ein wunderschönes, wenn auch griechisches Wort, Danksagung. Alles, was wir in unserem Leben machen, lässt immer wieder das Bewusstsein im Hintergrund, dass wir das Wichtigste verdanken. Das fängt mit dem Leben an, dass ich überhaupt bin. Und dieses sich öffnen für die Dankbarkeit, hinzuschauen, was ist mir jeden Tag geschenkt, das bündelt sich in der Eucharistie, in der wir für die Zuneigung Gottes in Jesus Christus danken, der uns bis in den Tod und durch den Tod hindurch liebt und ins Leben retten will.
Das feiern wir, wenn wir Eucharistie feiern, wenn wir die Heilige Messe feiern. Da könnten wir jetzt natürlich noch länger drüber sprechen. Und man merkt schon so ein bisschen, klar, wir kommen aus dem kirchlichen Bereich, auch diejenigen, die hier die Fragen gestellt haben. Das sagt auch eine Userin auf Facebook, die euch geschrieben hat. Lustige Aktion, sagt sie zu unserer Sendung jetzt, aber leider für die falsche Klientel. Wie kommt man an all die anderen ran? Da muss man wahrscheinlich noch weiter zurückgehen, aber es ist natürlich auch mal wichtig, dass diejenigen, die in der Kirche sind, die ja auch sozusagen den Glauben weitergeben sollen, Bescheid wissen. Sie sagt auch kirchisch-deutsch, das wäre doch mal was, ein Wörterbuch, so wie Sie es ja angeregt hatten am Anfang der Sendung. Schafft ihr das bis zum Katholikentag, fragt sie. Und dann bitte mit einem kleinen Augenzwinkern erklärt. Herr Pfarrer Dahner, dafür könnten wir Sie wahrscheinlich gut gebrauchen.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau. Vielen Dank, Pfarrer Dahner, dass Sie hier waren in den letzten 2 Stunden zur Themensendung. Sprechen Sie kirchig. Das ist ja auch eine Reihe, die genauso heißt bei uns im Domradio, die wir Ihnen hier ans Herz legen wollen. Immer sonntags. Kurz vor der Gottesdienstübertragung aus dem Kölner Dom, hier im Domradio um 10 vor 10. Da möchten wir Begriffe und Themen aus Kirche und Glauben einmal einfach erklären. Ja, und das geht natürlich auch weiterhin so und da wird der Pfarrer Dahner uns auch immer zur Verfügung stehen. Schön, dass Sie dabei waren und ich verabschiede mich nun auch. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Martin Korden.